ARD.
Hallo, ich bin Milat Kupay und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Trotz der Verhandlungen über eine Waffenruhe gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Unser Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler gibt uns neben einem aktuellen Stand auch Einblick hinter die Kulissen, wie Berichterstattung aus einem Kriegsgebiet möglich ist. Und Indiens Ministerpräsident Modi hat die Ukraine zu Gesprächen mit Russland aufgefordert. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 23. August um 17.30 Uhr. Trotz der Verhandlungen über eine Waffenruhe gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Aus mehreren Städten werden schwere Kämpfe gemeldet. Die israelischen Streitkräfte teilten mit, sie hätten in den vergangenen Stunden mehr als 30 Ziele angegriffen und zahlreiche Extremisten getötet. Aus Khan Yunis seien zuvor Geschosse aus den Süden Israels abgefeuert worden. In Kairo laufen gerade Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung israelischer Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Die eben angesprochenen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen haben also offiziell begonnen. Alle Bemühungen, auch zuletzt von US-Außenminister Antony Blinken in der Region, haben noch nicht zu einem Erfolg geführt. Jan-Christoph Kitzler ist unser Korrespondent in Tel Aviv, beobachtet für uns alle Entwicklungen in den letzten Monaten. In einem Gespräch mit Liane Kossmann von NDR Info beschreibt er, wie die Berichterstattung aus einem Kriegsgebiet überhaupt aussieht. Zunächst aber lautete die Frage, ob er das als gutes Zeichen werte, dass die Gespräche in Kairo weitergehen und ob die Verhandlungen noch einen Durchbruch bringen könnten.
Also, dass die Verhandlungen stattfinden, das ist schon mal gut. Israel hat auch eine Delegation geschickt, die Hamas, die Terrororganisation, die Israel ja am 7. Oktober angegriffen hatte. Die hat beobachtet das Ganze jetzt eher von der Seite, aber es wird darüber gesprochen, wie man zusammenkommen kann. Das Problem ist, die Positionen sind weit auseinander. Es gibt da ganz grundsätzliche Positionen, die nicht zusammenzupassen scheinen. Deshalb bin ich nicht so richtig optimistisch, aber natürlich ist es gut, dass verhandelt wird.
Einerseits wird also verhandelt, aber die Kämpfe im Gazastreifen, sie gehen weiter und auch der Beschuss an der Grenze zum Libanon geht ja auch weiter. Wie schaffen Sie es, ein umfassendes Bild der Lage zu bieten, also auch mit Israelis und Palästinensern ins Gespräch zu kommen?
Also ich versuche tatsächlich mit möglichst vielen Menschen zu reden. Ich versuche so viele Quellen, wie ich haben kann, übereinander zu legen. Im Krieg wird ja strategisch kommuniziert, natürlich sowohl von der Hamas-Seite, die auch natürlich mit den Zahlen irgendwie umgeht und auch das propagandistisch einsetzt, aber auch natürlich von der israelischen Seite wird strategisch kommuniziert. Das heißt, wir müssen mit allen Seiten sprechen, wir müssen immer wieder im Kontakt sein. Das große Problem ist natürlich der Gazastreifen. Also da kommen wir halt nicht rein und da müssen wir tatsächlich dann gucken, wir können mit Leuten dort telefonieren. Wir haben Kontaktleute, die wir ansprechen können. Wir schreiben dann auch Nachrichten. Es gibt Hilfsorganisationen, die drin sind, mit denen wir im Kontakt sind. Wir gleichen das ab mit Bildern, die wir aus dem Gazastreifen bekommen, was wir darüber berichten. Also das ist nicht ganz einfach und sehr komplex. Und im Kriegsgeschehen ist das schon so, dass man dann manchmal nicht so besonders nah rankommt, wie man gerne würde.
Ja, mit welchen Einschränkungen müssen Journalisten und Journalistinnen, also auch Sie, derzeit zurechtkommen?
Das große Problem ist, dass wir, wie gesagt, nach Gaza nicht reinkommen. Ich war einmal drin, embedded mit den israelischen Streitkräften, aber dabei kommt man natürlich das zu sehen, was man da sehen soll dabei. Da sieht man nicht Zerstörung, da ist man nicht in Kontakt mit Palästinensern aus dem Gazastreifen. Das ist eine große Einschränkung. Es gibt hier in Israel auch vom Verein der Auslandspresse, bei dem ich Mitglied bin, eine Klage. Da haben wir dafür gestritten oder streiten vor Gericht dafür, dass wir auch Zugang zu Gaza bekommen, denn wir müssen darüber auch berichten, wie es dort aussieht. Aber Israel lehnt das ab, lässt zurzeit keine Journalisten rein, wenn nicht über so Embedded-Einsätze, wo sie dann was Bestimmtes zeigen wollen. Das ist ein großes Problem, unter dem wir alle leiden. Alle internationalen Medien, die hier arbeiten, haben das gleiche Problem.
Und können Sie denn rund um die Uhr aus dem Studio in Tel Aviv berichten oder mussten Sie sich auch schon Ausweichquartiere suchen?
Also wir haben tatsächlich Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wir haben auch Sicherheitsberater, die uns da beraten in bestimmten Situationen. Wir hatten ja auch viel Raketenalarm hier in Israel, in Tel Aviv, da wo wir wohnen. Das ist ein Problem. Wir haben überall, wo wir arbeiten, Schutzräume hier im Studio. Wenn jetzt die Sirenen angehen, dann würde ich jetzt auflegen und würde dann hier in den Bunkerraum gehen. Zu Hause habe ich auch einen Schutzraum in meiner kleinen Wohnung. Das ist bei neuen Wohnungen hier in Israel Standard. Und als jetzt neulich die große Bedrohung kam eines möglichen Angriffs durch den Iran oder durch die Hisbollah im Norden, dass die halt Israel angreifen, nachdem es ja gezielte Tötungen gegeben hat in Teheran und auch in Beirut. Da stand das ja im Raum. Da ist dann tatsächlich ein Teil des Teams umgezogen in ein Hotel, was über richtige Schutzräume verfügt und wo dann auch die Fernsehkollegen mit viel Technik und viel Aufwand auch berichten können von dort. Das haben wir dann schon gemacht. Und wir sind natürlich, wenn wir unterwegs sind, haben wir immer Schutzausrüstung dabei. Das heißt, ich habe im Auto einen Helm liegen, eine Gasmaske, eine Schutzweste. Und wir gucken schon sehr genau, wo wir uns bewegen. Auch im Norden, an der Grenze zum Libanon, ist das gefährlich. gefährlich. Und wir gucken halt, in welchem Verhältnis das steht, wie können wir gut berichten und trotzdem möglichst geringes Risiko eingehen.
Und diese Bedrohung, von der Sie gerade gesprochen haben, die ist ja auch noch nicht vorbei mit diesen Verhandlungen. Jetzt ist ja die Hoffnung verbunden, auch eine massive Ausweitung des Krieges noch abzuwenden. Also wie gehen Sie denn als Korrespondent damit um, dass Israel ja doch jederzeit wieder angegriffen werden könnte, dass die Gefahr eines militärischen Vergeltungsschlags durch den Iran oder und seiner Verbündeten immer noch da ist?
Also wenn ich ehrlich bin, ist das eine permanente Anspannung. Wir sind sozusagen jeden Tag, jede Stunde darauf vorbereitet, dass es hier richtig knallen könnte. Das ist eine schwierige Situation, mit der man umgehen können muss. Deswegen sind wir hier eher erfahrene Leute. Wir haben Krisentrainings gemacht. Wir sind auch gut im Team zusammen. Wir reden viel miteinander darüber, wie es uns geht und wie wir damit umgehen können. Das ist eine Situation, mit der wir leben müssen. Und gleichzeitig ist natürlich mein Problem, ich möchte möglichst gut berichten. Ich bin trotzdem jemand von außen. Das heißt, ich muss natürlich versuchen, auch mich in das Trauma hineinzufühlen, was Israelis nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober haben. Und gleichzeitig natürlich in das furchtbare Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, wo es ja über 40.000 Tote gegeben hat, wo es flächendeckende Zerstörung gibt und wo die Leute nicht wissen, wie da überhaupt die Zukunft eines menschlichen Lebens im Gazastreifen aussehen soll. Das müssen wir alles natürlich abbilden. Dafür braucht es Empathie. Ich will nicht irgendwie ein zynischer Berichterstatter werden und dafür muss ich die Sachen an mich ranlassen. Und das ist dann manchmal schwierig.
Und bei aller Professionalität, die Sie ja gerade auch beschreiben, wie empfinden Sie die derzeitige Lage persönlich?
Ja, ich würde gerne manchmal über schönere Sachen berichten. Ich habe jetzt auch aus psychohygienischen Gründen, will ich mal sagen, ein Feature gemacht über Ephraim Kishon. Der ist heute 100 Jahre alt, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Das ist ja einer der berühmtesten israelischen Schriftsteller, war in Deutschland sehr populär und beliebt. Ich glaube, das läuft sogar bei NDR Info. Also ein bisschen muss man sich auch manchmal darum kümmern, dass man hier auch schöne Dinge tut, trotz allem.
Einschätzung von Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten aus Tel Aviv. Zur Ukraine. Indiens Ministerpräsident Modi hat die Ukraine zu Gesprächen mit Russland aufgefordert. Bei einem Besuch in der Ukraine bot Modi an, als Freund zu fungieren, um zu einem Frieden beizutragen. Der Weg zu einer Lösung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland könne nur durch Dialog und Diplomatie gefunden werden. Modi war in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammengekommen. Andrea Bär über den Besuch Modis.
Großer Bahnhof für den ersten Besuch eines indischen Premiers seit der ukrainischen Unabhängigkeit und der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor mehr als 30 Jahren. In Kiew begrüßte Narendra Modi zunächst Inderinnen und Inder, die in der Ukraine leben. Aruna Padat kam Ende der 80er Jahre noch zu Sowjetzeiten aus Mumbai nach Kiew. Die Computeringenieurin gründete eine Familie und eine Firma für Pharmazieprodukte, die heute 200 Menschen beschäftigt. Der russische Großangriff beeinträchtige ihr Leben und ihre Geschäfte stark, sagt die Frau im weißen Sari und streicht die langen schwarzen Haare zurück.
Yeah, we got lots of problems.
Wir haben viele Probleme und mussten uns von Kharkiv nach Ternopil verlagern, aber die Ukraine ist unser zweites Heimatland. Wir bleiben und wir hoffen, dass der Krieg endet. Mein Mann und die Kinder sind natürlich besorgt und dann der ständige Luftalarm. Es ist schwierig. Aber wir werden bleiben, zumal die Kinder einen ukrainischen Pass haben. Für die Ukraine ist Indien ein schwieriger Partner. Die größte Demokratie der Welt sieht sich als neutral an und hat den russischen Angriffskrieg nicht eindeutig verurteilt. Indien trägt westliche Sanktionen nicht mit und bezieht weiter russisches Öl. Premier Modi pflegt zudem die historisch engen indisch-russischen Beziehungen und absolvierte im Juli einen Moskau-Besuch, bei dem er Wladimir Putin umarmte. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj reagierte mit scharfer Kritik. Nun wurde Selenskyj von Modi umarmt. Die beiden besuchten ein Denkmal für die 570 Kinder, die im russischen Angriffskrieg bisher getötet wurden, sowie eines von Mahatma Gandhi. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz dankte Selenskyj Indien für humanitäre Hilfe und äußerte die Hoffnung, das Land werde die kommenden Friedenskonferenzen der Ukraine aktiv unterstützen. Das Beenden des Kriegs und ein gerechter Frieden, das hat für die Ukraine Priorität. Wir haben kürzlich den ersten Friedensgipfel abgehalten. Ich möchte Indien für seine Anwesenheit bei diesem Gipfel danken. Wir gehen davon aus, dass Indien der Abschlusserklärung des Eröffnungsgipfels noch beitreten kann. Ich werde mit dem Premier darüber sprechen. Narendra Modi erklärte, Indien wolle aktiv zu einem Frieden beitragen. Er habe Wladimir Putin gesagt, dass die Probleme nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden. werden könnten, sondern nur durch Diplomatie. Wir haben uns aus voller Überzeugung aus dem Krieg herausgehalten. Das bedeutet nicht, dass wir gleichgültig sind. Wir waren vom ersten Tag an nicht neutral. Wir haben Position bezogen. Und zwar stehen wir fest auf der Seite des Friedens. Trotz gemeinsamer Erklärung, greifbare Ergebnisse zu einer erkennbar aktiven Rolle Indiens im Rahmen der ukrainischen Friedensdiplomatie, das ergab Modis Besuch nicht. Für Andriy Buzov keine Überraschung. Kiew sei jedoch auf jeden Fall an guten Beziehungen mit Ländern des globalen Südens interessiert, so der Indien-Experte an der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Kiew. In unserer Außenpolitik ist der globale Süden ein Schwerpunkt. Das gilt für Wirtschaft, Politik und regionale Zusammenarbeit. Die Annäherung an diese Länder hat für die Ukraine Priorität. Indien ist unter anderem auch ein wichtiges Land im Wirtschaftssystem der internationalen Beziehungen. Und das Potenzial des indischen Markts sowie die Investitionen Indiens in die Ukraine sind wichtig, sowohl während des Kriegs als auch für den Wiederaufbau danach. Die Inderin Aruna Padat in Kiew erlebt den russischen Angriffskrieg seit 2014 mit. Sie ist vom indischen Premier überzeugt. Wir setzen viel Hoffnung in Modi. Er ist sehr intelligent und er wird einen Dialog zwischen Russland und der Ukraine auf den Weg bringen. Er wird Frieden bringen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.